Frau Wolf, auf der Online-Plattform jurawiki.de sind insgesamt 185 volkstümliche Rechtsirrtümer aufgelistet. Also wir können an dieser Stelle natürlich nur einen kleinen Teil davon aufgreifen und deshalb würde ich mich gern auf einige besonders populäre und weit verbreitete Irrtümer beschränken. Einer der meistverbreiteten ist zweifellos die fälschliche Annahme, dass Verträge prinzipiell schriftlich abgeschlossen werden müssen. Also eigentlich müsste einem schon der gesunde Menschenverstand ja sagen, dass das nicht stimmt, nicht? Denn ich schließe ja zum Beispiel jeden Morgen beim Bäcker und bei jedem Kneipenbesuch auch einen Kaufvertrag ab, oder?
Genau, so ist es. Wir schließen jeden Tag viele Verträge ab, beim Bäcker, beim Kiosk, beim Lebensmittelladen. Das sind alles Kaufverträge, mündlich, die wir schließen, die genauso letztendlich verbindlich sind, die Rechte und Pflichten mit sich ziehen. Es gibt wenige Fälle, wo die Schriftform vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel bei Schenkungen oder bei Grundstückserwerb. In der Regel sind die Alltagsgeschäfte, die Verträge mündlich und formfrei. Bei vielen Vertragsarten ist es sinnig, sich schriftlich zu fixieren, aus Nachweisgründen, wenn Details vereinbart werden.
Ja, zum Beispiel auch im Arbeitsrecht, nicht? Arbeitsverträge sollte man schon schriftlich
machen. Ja, auch der Arbeitsvertrag ist prinzipiell formfrei, beziehungsweise bedarf nicht zwingend der Schriftform. Natürlich ist es sinnvoll, aus Nachweisgründen diverse Vereinbarungen schriftlich zu fixieren.
Ja, wir sprechen hier aber von Rechtsirrtümern im Alltag. Damit ist nun nicht der Alltag von Juristen gemeint, nicht? Sondern Fälle, die uns normallos im täglichen Leben begegnen. Zum Beispiel die Frage, muss ich eine Zeitung kaufen, die ich am Kiosk oder im Supermarkt durchgeblättert habe?
Nein, die Zeitung muss nicht gekauft werden. Zum einen habe ich das Recht als Kunde, die Ware, die ich erwerben möchte, zu prüfen. Muss natürlich sorgfältig mit der Ware umgehen. Aber ich habe eine Prüfmöglichkeit und der Kaufvertrag kommt allein deswegen schon nicht zustande. Ein Kaufvertrag, das beinhaltet ja mal zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Mhm. Und ich gebe hier nicht meine erste Willenserklärung ab, ich möchte die Zeitung kaufen, sondern ich möchte sie ja nur blättern, durchblättern und prüfen. Der Kioskbesitzer oder der Ladeninhaber, der kann natürlich sagen, wenn der Kunde zu lang und zu intensiv prüft und liest, dass er das nicht möchte und dass der Kunde bitte den Laden verlässt. Wir haben Vertragsfreiheit und Hausrecht. Beziehungsweise, wenn zu intensiv die Zeitung durchgeblättert wird und Eselsohren reinkommen, mache ich mich als Kunde schadenersatzpflichtig, ja.
Also eigentlich eine ganz klare Regelung, die jeder nachvollziehen kann. Weil Sie gerade vom Probieren gesprochen haben, also ausprobieren, also sprich bei Zeitungen mal reingucken, ist das drin, was auf dem Titel auch steht, was ich da zu erwarten habe, wenn ich das Ding kaufe. Gilt das auch für Lebensmittel? Kann ich da erstmal probieren, bevor ich mich zum Kauf entschließe?
Probieren und naschen ist prinzipiell nicht erlaubt im Supermarkt, denn die Tomate oder die Weintraube, die mich anlacht, das ist Eigentum des Supermarktes und ich darf das nicht einfach verzehren. Ganz eng rechtlich gesehen ist das Diebstahl. Mhm. Wenn es extra Probierstände gibt, wo ich aufgefordert werde zum Zugreifen, ist das anders. Aber ich darf nicht einfach ohne weiteres ein Stück Obst oder Gemüse einfach mal so probieren.
Also auf dem Wochenmarkt und auch beim Fleischer darf man ja nur oft probieren. Ja. Das ist aber, wenn ich das richtig verstehe, nur dann erlaubt, wenn der Besitzer des Ladens oder des Marktstandes eben von sich aus mir ein entsprechendes Angebot
macht. Wenn er es anbietet, genau.
Aha. Ich gehe mal davon aus, um beim Supermarkt zu bleiben, dass das bei abgepackten Waren sowieso nicht in Frage kommt. Bei vielen Discountern ist das offenbar die Regel geworden, dass viele Kunden gerade die Angebotsstände absolut zerfleddern. Da werden die Kartons aufgerissen, da wird rausgegriffen, also irgendwelche Sachen, die da zum Verkauf angeboten werden und die dann der nächste Kunde natürlich überhaupt nicht mehr anfasst. Wie kann man sich denn dagegen wehren, als Supermarkt jetzt mal oder als Discounter?
Ja, das ist schwierig. Vielleicht mit einem Hinweisschild, dass sehr wohl der Kunde Prüfzwecke hat, aber natürlich auch dem Umkarton nicht so zerstören darf oder zerfleddern darf, dass die Ware dann nicht mehr verkäuflich ist. Mhm. Also ich verpflichte mich als Kunde dann immer noch nicht zum Kauf, aber zum Schadenersatz. Und wenn ich eine Blisterpackung so aufreiße, dass das Produkt nicht mehr verkäuflich ist, wäre der Schadenersatz im schlimmsten Fall der Verkaufspreis.
Das ist aber dann auch der höchste Betrag, der dann fällig wird, also über den Verkaufspreis hinaus.
Nein. Ist ja kein Schaden entstanden, genau.
Okay. Auch an einem anderen Punkt herrscht ja oft Unklarheit, nämlich wenn es ans Bezahlen geht, kann ich eigentlich auch größere Beträge mit Münzgeld bezahlen?
Der Handel ist verpflichtet, europaweit maximal 50 Münzen anzunehmen. Darüber hinaus kann er die Münzen ablehnen, wenn es zu viel wird. Maximal 50 Münzen. Wenn ich jetzt sehr viele Münzen habe, weil ich mein Sparschwein schlachtet habe, kann ich damit aber problemlos zur Deutschen Bundesbank gehen, die mir die eintauschen.
Das ist ja, sagen wir mal, bei 1 Euro, 2 Euro Münzen auch nicht so wirklich das Problem. Mhm. Aber knifflig wird es natürlich dann, wenn diese 50 Münzen aus lauter 1-Cent Münzen bestehen. Mhm. Da hat aber auch dann der Supermarkt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, an der Kasse keine Möglichkeit, das zurückzuweisen, oder?
Nein, soweit ich informiert bin, ist es wirklich nicht vom Betrag abhängig, sondern von der Anzahl der Münzen.
Anzahl der Münzen, interessant. Weil wir gerade beim Bezahlen sind, wenn sich eine größere Tischgesellschaft im Restaurant nach und nach aufgelöst hat und nur noch ein Gast zurückbleibt, muss dieser letzte Mohikaner dann grundsätzlich auch die komplette Zeche bezahlen?
Nein, natürlich nicht. Jeder, der etwas verzehrt hat, ist verpflichtet, dieses Getränk oder diese Speise zu bezahlen. Auch hier wieder rein rechtlich kam Vertrag mit dem Wirt zustande. Und jeder, der diesen Vertrag geschlossen hat, die Bestellung eines Getränkes, wie gesagt, ist dafür auch haftbar zu machen. Mhm. Der Letzte muss gegebenenfalls die komplette Runde bezahlen, wenn er dazu eingeladen hat.
Sonst sagen, nicht. Wenn der Letzte aber auch derjenige war, der sozusagen vorher die komplette Bestellung abgegeben hat oder aufgegeben hat an den Kellner oder an die Kellnerin, dann ist das schon.
Ja, er hat die Zeichen, Bestellung aufgegeben, das ist sein Vertrag, für den muss er haften, genau.
Also klassischerweise der einlädt, ne, der zahlt auch. Ja, wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, Frau Wolf. Es gibt aber noch weitere Rechtsirrtümer populärer Art. Sie haben dann so eine Top-10-Liste. Was fehlt denn da noch?
Unbestellte Ware muss zurückgesendet werden zum Beispiel. Wird oft an uns herangetragen, die Frage. Es gibt ja Firmen, die versenden unaufgefordert Ware in der Hoffnung, dass sie dann auch abgenommen wird. So ist es nicht. Wenn ich unaufgefordert Ware bekomme, bin ich weder verpflichtet, die zurückzusenden. Ich muss sie auch nicht bezahlen. Ich muss sie nicht mal sorgfältig behandeln. Ich darf sie verwerten.
Aha.
Es kommt kein Vertrag zustande. Es sei denn, ist ganz offensichtlich ein Missverständnis, weil meine Adresse nicht ganz korrekt ist und es sollte eigentlich an den Nachbarn gehen. Dann habe ich Sorgfaltspflichten. Ansonsten, das ist so eine Marketingstrategie, das ist nicht in Ordnung. Ich habe da wirklich keinerlei Pflichten.
Also wenn dieser Fall so klar ist, meine Adresse, mein Name, ich kriege das geschickt, obwohl ich nie was bestellt habe, egal ob online oder per Telefon oder wie auch immer, dann kriege ich jetzt einen Karton mit einem Artikel drin, ob ich den nur haben will oder nicht. Also er ist da und ich kann ihn sozusagen als Muster behandeln. Ich brauche ihn nicht als Kaufgegenstand.
Keine Rechtsfolge ergibt sich daraus in keinster Weise.
Das ist auch ganz wichtig. Aber sonst noch was Wichtiges vergessen an Irrtümern?
Gewinnversprechen. Ganz oft nachgefragt.
Oh ja.
Gewinnversprechen sind nach bürgerlichem Gesetzbuch verbindlich. Derjenige, der einen Gewinn zusichert, muss ihn aushändigen. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es oft schwierig, weil das Briefkastenfirmen sind, die diese Gewinnversprechungen machen. Wir haben dann nur eine Postfachadresse, da ist kein Inhaber greifbar, ist sehr schwierig. Und wenn doch, ist es oft so, dass die Firma insolvent ist. Das heißt, auch wenn ich als Verbraucher klage, muss ich ja in Vorleistung gehen, Prozessvorleistungskosten. Und wenn die Firma kein Geld hat, bleibe ich auf diesen Kosten sitzen. Das ist immer sehr riskant, das empfehlen wir auch nicht. Also Gewinnversprechungen einklagbar, sehr graue Theorie.
Ja, vor allen Dingen, man tut sich damit eigentlich ja noch mehr Tort an, wenn man das versucht, nicht? Also eigentlich wäre die bessere Lösung, okay, ich bin reingefallen, aber ich habe keinen Schaden erlitten, also Schwamm drüber.
Ja, obwohl es natürlich auch positive Rechtsprechung gibt, weil es auch Verbraucher mit Rechtsschutzversicherungen gibt, die gegebenenfalls eine Deckungszusage gegeben haben und auch erfolgreiche verbraucherfreundliche Gerichtsurteile erstritten haben.
Welche Chance hat man dann, mal abgesehen vom zivilrechtlichen Weg, mit einer Strafanzeige in so einem Fall? Wahrscheinlich ähnlich, nicht? Wenn der nicht greifbar ist?
Ich denke, das wird genauso schwierig, weil kein Inhaber, keine Firma greifbar ist bei einer Postfachadresse.